Die Formel 1 hat Europa verlassen und trotzdem wird es dramatisch bei den nächsten Durchgängen. Wir sind in Aserbaidschan und schauen in der neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup voraus auf die Straßenschlacht in Baku. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bevor wir Inga Stracke mit dazu holen, möchte ich noch schnell auf eine besondere Veranstaltung hinweisen, die auch schon unmittelbar bevorsteht. Streicht euch ganz dick den 14. November an. Da gibt es in Zeven in der Nähe von Bremen in Norddeutschland die erste Speedway Talk Night. Ich bin dort Moderator, verpflichtet worden, um mit diversen Stars aus der Speedway- und Bahnsportszene zu sprechen. Mit den wichtigsten deutschen Darstellern, beispielsweise mit Norik Blödorn, dem Ligameister aus England, beispielsweise mit Stefan Katt, dem deutschen Langbahnmeister, mit Max Niedermayer, dem Eisspeedway-Vize-Weltmeister, mit der Damenweltmeisterin Hanna Grunwald, mit deren Vorgängerin Selina Liebmann. Viele davon kennt ihr aus der Zeitschrift Pitwalk oder wenn ihr parallel auch bahndienst.com verfolgt, kennt ihr die sowieso alle. Und da gibt es jetzt am 14. November in Zeven die erste Speedway Talk Night, kostet 15 Euro Eintritt. Karten gibt es über Eventim. Ich schreibe in die Begleittext rein, wo der Link genau ist. Und diese 15 Euro Eintritt bei dieser exklusiven Veranstaltung, wo nur 100 Leute überhaupt reinkommen, die gehen komplett zugunsten des deutschen Bahnsport-Nachwuchsförderkonzeptes, also in einen großen Topf hinein, den Christian Brunkhorst als Ausrichter der Veranstaltung ausgelobt hat. 14. November, 19.30 Uhr in Zeven, erste Speedway Talk Night. Darauf sei nur schnell hingewiesen, weil das mit Sicherheit nochmal ein Highlight im grauen November ist. Aber jetzt machen wir zunächst einmal weiter mit dem September, Inga, und mit dem Grand Prix, der es in sich hat, nämlich die schnelle Stadtrundfahrt von Baku. Was steht denn da zu erwarten?
Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, in Baku ist, kann man sozusagen sagen, Safety Car garantiert. In der Stadt der Winde, das ist tatsächlich der Name von Baku, kommen auch immer mal wieder völlig unerwartete Böen. Und wir wissen ja, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dieses Jahr, dass so eine Windböe die feine Formel-1-Aerodynamik ganz schön durcheinander bringen kann. Also auch das nochmal eine Unbekannte dazu. Schnelle Geraden, enge Kurven, die langsamen Sektionen und damit eben zusätzlich eine der längsten Geraden im Jahr. Das ist natürlich eine Herausforderung, sowohl für die Ingenieure, für die Abstimmung, aber auch für die Piloten. Und das Schöne ist, in den schnellen Passagen gibt es Überholmöglichkeiten. Und Mercedes berichtet, dass pro Runde ein Fahrer im Durchschnitt etwa 64 Mal schalten muss.
Und wenn man sich die Charakteristik der Bahn ganz genau anguckt, eine schnelle Bahn, auf der auch relativ wenig Luftwiderstand gefordert ist. Nicht ganz so extrem wie am vergangenen Aufgalopp in Monza, aber trotzdem eher auf der Low-Downforce-Seite angesiedelt. Und wenn man dann nochmal genau guckt, was in Monza gelaufen ist, technischer Natur, dann kann man, glaube ich, durchaus darauf hoffen, dass es spannend werden wird. Denn in Monza hat, wie wir wissen, Max Verstappen gewonnen, aufgrund einer sehr konsequenten Weiterentwicklung des Red Bull. Man hat bei dem Red Bull von vorne nach hinten gearbeitet, hat den Frontflügel neu definiert, hat die obere Abrisskante am hinteren Blatt anders gestaltet als in der Vergangenheit, hat die sogenannte Slot Gap, also die Öffnung zwischen der Nase und dem Frontflügelansatz, verändert, sodass man von vorne mehr Downforce organisiert hat, reingebaut hat und so die Möglichkeit hatte, mit einem etwas flacheren Heckflügel, mit einem größeren Ausschnitt auf dem oberen Blatt des Heckflügels zu fahren, also den Gesamtluftwiderstand des Autos zu senken, ohne dabei die Gesamtsumme des Abtriebs zu gefährden oder einzubüßen. Und das ist eine Methode, die so durchaus 1:1 auch in Baku funktionieren kann. Da brauchst du einen geringen Luftwiderstand auf den Geraden und du brauchst gerade in den schnelleren Kurven, die kurvigen Passagen, über die du sprachst, trotzdem Anpressdruck an der Vorderachse. Da hat Red Bull für Monza mit der letzten Evo-Stufe richtig was gezündet und das müsste McLaren vielleicht sogar zu denken geben für Baku.
Ich muss mich übrigens korrigieren. Mercedes meldet nicht 64, sondern 71 Schaltvorgänge. Also das ist mehr als auf jeder anderen Strecke. Und da geht es ja auch dann wieder um die Fahrbarkeit, um das Handling. Was du gerade sagst von der Länge, also Abschnitt vom Ausgang Kurve 1, Ausgang Kurve 16 bis Bremszone für Kurve 1 ist tatsächlich die längste Vollgaspassage, etwa 200 Meter länger als der Weg von Kurve 1 bis 5 in Spa-Francorchamps. Gut, Spa-Francorchamps ist eh nochmal eine komplett andere Strecke. Aber auch das spricht ja in die Richtung, was du sagst. Es geht hier auch um den Motor. Es wird um Windschatten gehen, wieder um den berühmten Tow. Ich denke, wir werden schon auch nochmal gucken, welcher Teamkollege wem da einen sogenannten Tow eben geben wird, gerade für die Quali. Ich denke, das wird auch nochmal Spannung reinbringen. Und auf der anderen Seite, wir haben, wie gesagt, die längste Vollgaspassage, aber eben Herausforderung für das Setup. 89,5 Meter ist der Weg von der Pole Position bis zum ersten Bremspunkt und damit ist das der kürzeste des Jahres. Also, ich glaube, wir können sagen, Baku, eine Strecke der Superlative.
Was haben denn die Fahrer gesagt? Das Wochenende läuft ja mittlerweile. Das heißt, die ersten Pressekonferenzen der Medien Donnerstag ist gelaufen. Ist Red Bull imstande, McLaren zu piesacken? Oder sind die beiden Orangenen Lando Norris und Oscar Piastri überlegen?
Als erstes würde ich sagen, gehen wir mal einen ganz, ganz kurzen Rückblick nochmal, denn es gab so eine Entscheidung. Du erinnerst dich, es gab eine Strafe für Carlos Sainz in Zandvoort für den Clash mit Liam Lawson, wo Lawson noch gesagt hat, so, ja, meistens sind halt die Regeln und Carlos Sainz und Williams fassungslos fahren. Die sind in Berufung gegangen und eines der ganz seltenen Male ist tatsächlich dazu gekommen, diese Strafe, also die Strafpunkte, die Sainz bekommen hat, am Rennergebnis ändert es nichts, wurde aufgehoben. Also das nur erstmal nochmal vorab. Ich denke, das wird auch manchen Mut machen, da tatsächlich wieder mal nachzuhaken, wenn es eine Strafe gibt, wo sie wirklich der Meinung sind, dass es nicht so sein sollte. Dann, du fragst, wie wird es in Baku? George Russell übrigens war gestern nicht dabei, dem ging es nicht gut. Der ist jetzt, das freie Training läuft gerade, ist wieder dabei. Vor allem haben die Jungs aber zurückgeschaut auf Monza, haben das Monza nochmal analysiert, haben gesagt, warum es gut gelaufen ist. In den vergangenen 4 Jahren Charles Leclerc in Baku auf der Pole Position. Ob er das diesmal wieder schafft, weiß ich nicht. Aber er sagt, er hat natürlich die Hoffnung, mit einem verbesserten Ferrari auch diesmal wieder vorne mitzufahren.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich glaube, realistisch ist, wenn überhaupt, ein Kampf zwischen den beiden McLaren und Max Verstappen, nicht einmal zwischen dem zweiten Red Bull, denn da macht sich mehr und mehr Unzufriedenheit über Yuki Tsunoda breit, wo die genaue Analyse vor allen Dingen zutage getreten hat. Im Training ist er relativ nah dran an Max Verstappen, aber es fehlt an Long Run Pace, also es fehlt an Speed, an Geschwindigkeit über die Renndistanz oder zumindest über einen Turn hinweg. Da kann er nicht konstant genug mithalten mit Max Verstappen. Und deswegen ist er A, kein Kandidat für ein Top-Ergebnis und B, vor allen Dingen auch kein Kandidat für eine Weiterbeschäftigung. Isaac Hadjar hat sich da offensichtlich in die Pole-Position gefahren fürs kommende Jahr, als zweiter Mann neben Max Verstappen ausgelobt, befördert zu werden. Dr. Helmut Marko hat gesagt, Entscheidung fällt frühestens in Mexiko. Widerspricht damit Berichten von Automotor und Sport, die gesagt haben, es sei bereits ein vollzogener Deal. Aber Isaac Hadjar scheint dennoch momentan derjenige zu sein, der in der Erbfolge auf diesen Schleudersitz im zweiten Auto von Red Bull auf Pol steht.
Das hast du schön gesagt. Also unsere französischen Kollegen wünschen sich alles andere, als dass Isaac Hadjar jetzt da hochgehievt wird und dann quasi verfeuert wird. Die würden eigentlich sich wünschen, klar, für Presse und so weiter ist gut, aber auf der anderen Seite im Sinne des nachhaltigen Aufbaus eines jungen Fahrers würden die sich wünschen, dass er tatsächlich das Jahr in aller Ruhe bei den Racing Bulls beenden kann. Isaac Hadjar sagt selbst, dass er nichts unterschrieben hat. Das ist natürlich eine vage Aussage, die er da gestern gemacht hat. Er sagt, er hatte in der Zeit jetzt zwischen den Rennen gerade mal irgendwie 4 oder 5 Tage wirklich frei und da hatte er anderes zu tun, als auf Instagram rumzuscrollen. Also das war auch eine klare Aussage. Er sagt so quasi, ihn interessiert das nicht. Ob das so ist, das weiß ich nicht. Aber er sagt, es sei alles ganz lustig mit diesen Gerüchten. Schauen wir mal, was er noch gesagt hat. Also er sagt, Es ist klar, die Entscheidung war eigentlich immer für mich, bis zum Ende der Saison zu fahren. Es sind jetzt noch 8 Rennen und deswegen macht das Sinn, dass ich jetzt hier in meinem Team weiter pushe. Und das ist sein Ding. Wie es jetzt weitergeht, wir werden sehen. Ich denke, dass Yuki Tsunoda alles dran setzen wird, Red Bull davon zu überzeugen, dass auch er die Saison bei Red Bull weiterfährt. Und ich weiß gar nicht, die haben doch auch ein Limit mit Wechseln. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch wechseln dürfen, die das ja.
Das weiß ich auch nicht, denn alles, was ich momentan darüber spekuliere, höre und so weiter, bezieht sich schon aufs nächste Jahr und nicht nur auf einen weiteren Wechsel im Laufe der Saison.
Ja.
Bei mir geht es immer darum, auch bei dem, was ich gerade gesagt habe, ab 2026. Und da sagt Lisa Agajar zum Beispiel auch durchaus nachvollziehbar, wenn wechseln, dann genau zu 2026, wenn ein ganz neues Reglement greift. Denn da steht alles auf Null. Da gibt es kein Auto, das maßgeschneidert ist für Max Verstappen. Und wo der zweite Fahrer irgendwie reingesetzt wird und damit rumkommen muss oder auch nicht, sondern wenn, dann wirklich für alle auf Null, das ist der ideale Zeitpunkt, solch einen Wechsel vom B-Team in den Bob Red Bull A zu vollziehen.
Absolut. Und Yuki Tsunoda sagt zu dem Thema übrigens, er wird sich erst dann Gedanken darüber machen, wieder zurück zu den Racing Bulls zu gehen, wenn Red Bull eine Entscheidung verkündet. Auch das ist eigentlich ziemlich, also ich meine, dass er das sowas so sagt, das ist schon alle relativ klar. Die Frage ist, was macht Liam Lawson? Denn Arvid Lindblad, der momentane Formel-2-Fahrer und Red Bull-Nachwuchs, der hat, was ich gehört habe, die Möglichkeit, dann zu den Racing Bulls zu gehen. Und wenn Tsunoda tatsächlich zu den Racing Bulls zurückgeht, dann müsste Liam Lawson sich einen neuen Job suchen.
Wobei ich höre, für Arvid Lindblad sei das noch mindestens ein Jahr zu früh, anhand dessen, was er momentan leistet. Der wird hinter den Kulissen so ein bisschen verglichen mit der doch ziemlich Hoppla-Hopp-Beförderung seinerseits. Du magst dich erinnern von Vitantonio Liuzzi und auch von Scott Speed, die ja beide sehr schnell hochgeschossen worden sind oder hochgehievt worden sind. Am Flaschenzug von Dr. Helmut Marko zu Toro Rosso, so hieß damals Racing Bulls noch. Und dann dort ziemlich verheizt worden sind, mit auch derben Worten bedacht wurden von Gerhard Berger, der letztlich mit einer Aussage mir gegenüber, er hätte noch nie so dumme Rennfahrer erlebt wie diese beiden, die Karriere von Vitantonio Liuzzi und auch von Scott Speed in der Formel 1 nachhaltig eingeäschert hat.
Also was Scott Speed jetzt macht, habe ich überhaupt keine Ahnung.
Fährt Rallycross in Nordamerika,
Okay.
tut das
Und
sehr gut.
Liuzzi ist immer mal wieder, den sehe ich öfters, hat ordentlich zugelegt. Also er würde jetzt nicht mehr vom Lions-Cockpit passen, ist aber immer gut gelaunt. Der ist Rennsteward inzwischen bei der FIA, bei zahlreichen Formel 1 Grand Prix.
Das
Also
wusste ich
der
gar
ist immer
nicht.
noch
Ich habe
dabei.
Liuzzi zuletzt mal gesehen. Da ist er noch Sportwagen-Langstreckenrennen gefahren. Habe dann auch diverse Geschichten mit ihm gemacht für unsere Zeitschrift Pit Walk, aber dann auch nachher nichts mehr von ihm gehört oder gesehen. Und wie gesagt, Scott Speed fährt Rallycross in Nordamerika. Da gibt es eine Rallycross-Szene, die sehr boomt, der es besser geht als der Rallycross-Weltmeisterschaft. Und da ist Scott Speed einer der Hauptdarsteller.
Ja, also man
Ja.
kann auch danach noch eine Karriere machen. Liam Lawson sagt, dass er, seit er denken kann, bei Red Bull fahren will. Ich glaube, der hat mit 17, 2019 im Red Bull Junior-Programm unterschrieben und seitdem gibt es für ihn nur das Ziel. Aber wenn wir ihn jetzt so anschauen in seinen Rennen, eben auch der Vorfall mit Carlos Sainz und andere Vorfälle, ich mag den Neuseeländer total, ist ein netter Kerl. Hat sich wirklich auch gemacht. Am Anfang kam er so ein bisschen arrogant rüber. Jetzt ist er aufgewärmt, jetzt ist er lockerer geworden, auch vor allen Dingen lockerer geworden, seit er wieder bei den Racing Bulls ist. Und klar, man würde ihm wünschen, dass man ihm noch ein bisschen Zeit gibt. Aber ob das so ist, weiß ich nicht. Aber wenn das so ist, wie du sagst, dann könnte ich mir ein Szenario vorstellen, dass man vielleicht den Lindblad Freitagstrainings fahren lässt
Ja.
nächstes Jahr. Dass man ihn vielleicht mal ein Rennen fahren lässt als Ersatz. Dafür ist ja das Racing Bulls ein junges Schwesterteam, sagen wir es mal so. Und um ihn zu testen und den Lawson vielleicht beibehält, weil er einfach eine bekannte Größe ist. Wäre doch eine Möglichkeit.
Würde Sinn ergeben, ist dann eigentlich bei Ferrari Ruhe eingekehrt? Du hast mal kurz über Ferrari referiert gerade. Da gibt es ja auch immer noch die Gerüchte, Hamilton zu schlecht, Hamilton muss weg. Charles Leclerc ist der Einzige, der es kann. Lewis Hamilton verkauft mittlerweile sogar seine Preziosen. Also ist er schon auf dem absteigenden Ast und sucht schon Geld.
Also erstmal nochmal zu Charles Leclerc, der erwähnt seinen Teamkollegen nicht explizit auf die Frage, welche Gegner er sieht, aber er sagt ganz klar, du hattest mich dazu vorhin gefragt, er sagt ganz klar, McLaren wird das stärkste Team sein, zusammen mit Red Bull, denn Red Bull, so attestiert es auch Leclerc den Bullen, hat in Monza oder zu Monza etwas definitiv gefunden, was gut funktioniert. Es wird also alles andere als einfach. So Charles Leclerc. Und ja, Lewis Hamilton hat seine Sammlung von Autos verkauft. Das waren Limited Editions von Ferrari, Mercedes und McLaren. Das sind ja alles Teams, für die er gefahren ist, beziehungsweise Ferrari jetzt fährt. Und das waren sicherlich etliche, etliche, etliche Millionen, die er da quasi verdient, in Anführungszeichen, hat mit dem Verkauf. Und er hat auch gesagt, ich habe keine Autos mehr. Ich bin heutzutage mehr an Kunst interessiert. Also er will das Geld in Kunst investieren. Allerdings sagt er, wenn ich ein Auto kaufen würde, das muss er ja wohl auch so sagen, dann wäre es ein Ferrari F40, denn das ist tatsächlich auch Kunst.
Kunst, Kunst, Kunst. Nick Heidfeld ist doch auch Kunstsammler, oder? Der hat da auch eine Bildersammlung.
Könnte sein. Also ich weiß, dass hier Armin Flossdorf, seine Bilder hängen bei Bernie Ecclestone, Kimi Räikkönen, auch Lewis Hamilton, soweit ich weiß, und etlichen anderen Formel-1-Piloten. Also insofern sind sie vielleicht alle in Kunst interessiert, wenn sie auch selber gefeatured sind.
Nee, ich meine, bei Nick Heidfeld ist es. Tatsächlich, ich mag mich jetzt täuschen, aber ich meine tatsächlich, Nick Heidfeld ist an Kunst abseits des Motorsports interessiert und hatte auch eine relativ große Gemäldesammlung zu Hause. Meine, ich habe mir mal jemand erzählt, aber soll so sein.
Immer wieder eine Kunst ist immer wieder eine gute Investition. Manch einer, der einen frühen Gerhard Richter gekauft hat, hat jetzt große Werte an der Wand hängen.
Ja, da fällt mir spontan die Frage ein, wer ist Gerhard Richter? Weil ich war im Kunstunterricht leider eine absolute Null.
Ich gebe dir Nachhilfe.
Ja.
Ein andermal.
Ja, bitte einen
Übrigens
anderen Mal, ja.
sollten wir vielleicht noch ganz kurz über eine Bekanntgabe der Formel 1 sprechen,
Ah,
nämlich
Sprintrennen.
Sprint. Und das spielt ja so ein bisschen mit rein in das, was zurzeit auch diskutiert wird. Stefano Domenicali hat das natürlich auch gesagt, aber auch andere haben das aufgebracht. Was kann die Formel 1 tun, um spannender zu werden? Ich sehe das Ganze ein bisschen kontrovers. Kommen wir ganz kurz zu den Sprintrennen und reden über das Thema vielleicht danach kurz. Also es gibt drei neue Sprint-Location nächstes Jahr. Insgesamt bleibt es gleich mit sechs Sprints. Die ersten sind in Shanghai und Miami. Silverstone, die 2021 einen Sprint haben, kommen zurück. Montreal, Zandvoort und Singapur, Zandvoort zum Abschied, Montreal, Zandvoort und Singapur werden zum allerersten Mal Sprintrennen haben. Es wird aber kein Sprint mehr geben in den letzten sechs Grand Prix des Jahres, wo dieses Jahr allein drei Sprintrennen in den letzten sechs Grand Prix dieses Jahres sein werden. Der Kalender wurde ja bereits im Juni bekannt gegeben für nächstes Jahr und jetzt eben die Sprintrennen. Nochmal für alle, die nicht genau wissen, was ein Sprint ist.
Ja,
100
wie ich zum
Kilometer.
Beispiel.
Bitte?
So wie ich zum Beispiel.
Ups! 100 Kilometer, also etwa ein Drittel einer normalen Grand Prix-Distanz. Es gibt keinen vorgeschriebenen Reifenwechsel, die müssen also durchsprinten. Und damit ist das natürlich auch deutlich kürzer. Es ist meistens unter einer Stunde so ein Sprintrennen. Die Formel 1 sagt, dass in den Sprintwochenenden etwa 10% mehr Leute die Formel 1 im Fernsehen angucken als ein Nicht-Sprintrennen. Wie sie diese Zahlen kriegen, die werden das sicherlich wissen. Ich kann mir das schon vorstellen, weil es halt übers Wochenende länger ist, ne? Wir haben ja Freitag ein freies Training vormittags, dann haben wir Freitagnachmittag die Qualifikation für den Sprint. Dann haben wir Samstagmittag das Sprintrennen, was natürlich schon actionreich ist, wo aber man schon auch jetzt inzwischen merkt, dass die Teams, weil es eben nur bis Platz 8 Punkte gibt, teilweise ein bisschen vorsichtiger agieren, weil sie sich ihre Autos ja auch nicht schrotten oder runterfahren wollen. Ja? Und dann gibt es am Samstagnachmittag, wie immer klassisch, die Qualifikation für den Grand Prix und der Grand Prix dann das normale Hauptrennen in voller Länge am Sonntagnachmittag. So wird es auch nächstes Jahr sein. Je nachdem, ob es wie in Singapur ein Night Race ist, dann sind die Zeiten natürlich anders.
Also ich finde das Konzept gar nicht so schlecht. Mir ist natürlich auch einerseits die Vorbildfunktion der Formel 1 bewusst. Die haben das einmal angefangen, diese Sprints, und das hat sich dann irgendwie durchgefüttert in alle anderen möglichen Rennserien bis hin zu meinem zweiten Steckenpferd Speedway Grand Prix, wo es in diesem Jahr auch zum ersten Mal Sprints gegeben hat. Die haben da das Kunststück fertiggebracht, dass man am Samstagnachmittag einen Zusatzlauf hat. Der heißt auch Sprint, der ist aber genauso lang wie ein einzelner normaler Heat, nämlich die 4 Runden, die Speedway immer dauert. Trotzdem wird es als Sprint bezeichnet, obwohl er genauso lang ist wie alles andere. Und es gibt, und das ist natürlich auch ein Thema, das bei der Formel 1 genauso mit da reinzielt, extra Weltmeisterschaftspunkte für den Sprint im Vergleich zu einer Qualifikation, wie es normalerweise wäre bei der Formel 1 und auch bei der Speedway WM oder bei der MotoGP. Und jetzt gab es in diesem Jahr die Diskussion entfacht, weil es diese Zusatzpunkte bei Sprints gab, dass am Ende der erste und der Tabellenzweite vor dem letzten Rennwochenende, wo es keinen Sprint gab, um 3 Punkte auseinander getrennt waren. Der erste hatte 3 Punkte Vorsprung und die Abstufung vom ersten zum zweiten in der WM-Tabelle bei Speedway ist 2 Punkte. Und der Tabellenführer hatte beim vorletzten Wochenende im Sprint-Heat den zweiten, dritten Platz gemacht, während der Tabellenzweite nicht in den Sprint gekommen war, also keine Zusatzpunkte geholt hat. Und letztlich kam es dann tatsächlich so dabei heraus, dass der Tabellenzweite den letzten Grand Prix gewonnen hat, aber genau deswegen nicht Weltmeister geworden ist, weil er eben beim Vorletzten nicht im Sprint gestanden hat. Also es war ein einziger Punkt, der Tabellenführer rüber gerettet hat. Und da gibt es natürlich jetzt sofort die riesige Diskussion, die auch in der Formel 1 sicher losbrechen würde. Ist denn dann dem Sprint nicht zu viel Bedeutung beigemessen im Vergleich zum Haupt-Grand Prix? Wenn das dieser eine blöde Punkt aus dem Sprint, wenn das das Zünglein an der Waage sein kann, das kann ja in der Formel 1 irgendwann genauso passieren, wenn es spannender wird, dann wird dieser Sprintgeschichte doch überproportional viel Bewandtnis für die Weltmeisterschaft beigemessen, obwohl es doch eigentlich nur ein Spektakel sein soll, um das Wochenende am Tag vor dem eigentlichen Rennen aufzuwerten.
Zumal ja die Formel 1 genau aus solchen Gründen den Punkt für die schnellste Rennrunde wieder abgeschafft hat.
Ja,
Also
genau.
absolut ein valider Punkt, den du hast. Wenn wir hier über Punkte reden, Zähler und Punkte als Argumente, McLaren hat 337 Punkte mehr als Ferrari. Und damit können sie dieses Wochenende am Sonntag mit einem Doppelsieg, was übrigens ihr achter Doppelsieg dieses Jahr wäre, tatsächlich sich schon zum Konstrukteursweltmeister krönen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Wir haben Rennen Nummer 17 und McLaren ist einfach absolut überlegen. Auch weil sie von Anfang an immer auf beide Fahrer gesetzt haben und beide stark sind und die McLaren-Autos extrem, bis auf den einen Norris-Ausfall, extrem zuverlässig sind. Wenn sie insgesamt nur 9 Punkte mehr als Ferrari haben und Red Bull oder Mercedes nicht gewinnen, dann können sie auch, kann McLaren auch schon Konstrukteursweltmeister werden. Also die Chancen stehen gut. Oscar Piastri hat ja vergangenes Jahr in Baku seinen überhaupt erst aller zweiten Sieg in der Formel 1 geschafft. Also wenn wir hier über das Thema Punkte reden, auch ohne Sprintrennen, McLaren hat gute Chancen am Sonntag, die Champagnerkorken knallen zu lassen.
So, dann gehen wir doch auf ein weiteres Thema zum Korkenknallen ein, das zugegebenermaßen sehr hinter den Kulissen ist und auch nicht nur Formel 1 thematisch betrifft, nämlich die Wahl des neuen FIA-Präsidenten. Natürlich sehr wichtig für die Geschicke der Formel 1. Mohammed bin Sulayem und seine diversen Vorgänger Max Mosley und Jean Todt waren bei der Formel 1 natürlich omnipräsent. Gleichzeitig hat ein FIA-Präsident mehr Aufgaben als nur Autorennen zu gucken und Autorennen zu gestalten. Aber klar, die Formel 1 ist dessen Leuchtturmprojekt. Mohammed bin Sulayem tritt wieder an. Tim Mayer, der Sohn von Teddy Mayer, wird antreten am 12. September bei der Wahl in Taschkent in Usbekistan. Und seit kurzem ist bekannt, dass es eine Gegenkandidatin gibt, nämlich eine 28-jährige Schweizerin, Laura Villar. Die hat sich auf die Fahnen geschrieben, mehr Transparenz zu schaffen bei der Finanzierung, die Rolle von Damen im Motorsport zu stärken. Sie fährt momentan in der Europameisterschaft für Ligier, für LMP3-Fahrzeuge quasi. war früher auch schon mal in der Formel 4, Formel 3 unterwegs. Und diese Laura Viard möchte tatsächlich heute noch ihre Bewerbung einreichen, denn heute ist da Deadline. Und dann Mohammed bin Sulayem und Teddy Meyer herausfordern.
Siehst du mal, das habe ich nicht mal gewusst. Eine Frau, grundsätzlich, ob sie jetzt Präsidentin wird oder ob sie eine andere wirklich, wie sagen wir das, tragende Rolle, mit der sie auch wirklich was bewegen kann, bekommt, fände ich grundsätzlich super. Das finde ich richtig gut. Wir haben wirklich starke Bewegungen mit der F1 Academy, die ja geleitet wird von Susie Wolf, mit More Than Equal, wo ich jetzt versuche, ein bisschen mehr einen Fuß reinzukriegen von David Coulthard und den Allwyn-Leuten um Pavel Turek, unseren alten Kumpel, Kate Bevan, eine ehemalige Formel-1-Mitarbeiterin. Da war ich in Zandvoort bei einer Veranstaltung. War hochinteressant, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Da kriegen wir vielleicht auch einen Gesprächspartner mal in den Podcast, Pitcast hier, die neue Datenanalysen bringen. Jetzt schweife ich ab von deiner Frage.
Ja.
Da passiert viel. Und dass sich jetzt hier eine Frau meldet, das finde ich großartig. Ich habe gerade eben für Yalla Magazin in Abu Dhabi und UAE eine Geschichte über Teambosse geschrieben, wo mir aufgefallen ist, dass wir ja nur sehr, sehr kurz mit Monisha Kaltenborn und vor allem Claire Williams zwei Teambossinnen hatten. Und das war's mit dem Intermezzo. Also Frauen in Führungspositionen, auch im Rennsport, finde ich eine gute Idee. Ich melde mich auch, also nicht als Vierpräsidentin, das wäre nicht kein Job für mich.
Kannst ja die Mediendelegierte der FIA werden, da gibt es auch Nachholbedarf.
Ja, aber die machen das ganz gut, die Jungs. Ich bleibe bei dir, ich bleibe bei Pitwalk.
Das soll mir auch sehr recht sein. Dann können wir nämlich am Montag weiterreden über das, was gelaufen ist und warum es gelaufen ist in Baku. Würde ich nämlich sagen, wir lassen das Wochenende auf uns wirken. Du recherchierst emsig und wir gehen am Montag wieder in Medias Res mit der nächsten Folge vom Ravenol Racing Roundup, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinschauen. Euer Norbert Okenga.